Hier auf die Bibel, das ist schön. So, das ist schön. Dankeschön. Ja, ich grüße euch alle, freue mich, hier sein zu dürfen. Wir sind ja hier eine kleine Schar, aber wir haben soeben gebetet, dass da, wo zwei oder drei zusammen sind, der Herr auch in unserer Mitte ist. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, Berg der Aussendung. Gottes Macht macht alles möglich. Wir kennen ja diesen Ausspruch, der Berg ruft. Es ist ein geflügeltes Wort und macht so die Sehnsucht nach den Bergen oder die Faszination für das Bergsteigen deutlich. Ich persönlich liebe die Berge, meine Frau mehr das Wasser, aber inzwischen fährt sie mit mir auch schon mal nach Südtirol und dann machen wir da einige Bergwanderungen, nichts Gefährliches, aber halt Berge sind einfach was Faszinierendes. Der Berg ruft ist übrigens auch der Titel eines Bergfilms, und zwar die dramatische Erstbesteigung des Matterhorns 1937. Der Berg ruft für Flachland-Tiroler vielleicht der Berg der Wäsche in der Waschküche. Das könnte man vielleicht auch mit der Berg ruft beschreiben. Im September 2021, da durfte ich mit einem Freund aus Haigersteinbach, Rainer Kring, er ist ein paar Jährchen älter als ich, auf den Plattkofel steigen, an der Salbseiser Alm. Da ist man so ungefähr auf 3000 Meter Höhe. Und oben angekommen ist das schon ein herrliches Erlebnis, diesen Ausblick, den man dann hat. Also ein Berg besteigen ist ein mühsames Geschäft, aber oben angekommen wird man immer belohnt. Und vom Berg aus hat man natürlich eine herrliche Aussicht. Nun hat der Herr Jesus seine Leute auch auf einen Berg gerufen. Und diesen Berg habe ich genannt, den Berg der Aussendung. Und davon lesen wir im Matthäusevangelium. Wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal den Text aufschlagen. Ich habe ihn hier nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Da lesen wir, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es ist schon ein besonderes Erlebnis für die Jünger. Das Ganze hat natürlich auch eine Vorgeschichte, denn vor seinem schweren Werk, nach der Einsetzung des Herrenmahls, hat er ihnen gesagt, und das lesen wir in Kapitel 26, Vers 32 im Matthäusevangelium, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und nach der Auferstehung sagt der Engel am leeren Grab zu den Frauen, im selben Kapitel, also 28, Vers 7, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und in Vers 10 spricht er, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Ich denke, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir uns das merken, auch für die neue Woche. Immer wenn wir der Einladung unseres Herrn Jesus folgen, werden wir reich beschenkt. Deshalb der Appell, geh dahin, wo Jesus ist, dann wirst du erfahren, wer er ist. Und geh dahin, wo Jesus ist, dann wirst du auch erfahren, was er von dir will. Also da, wo Jesus ist, bekommen wir immer gute Worte und Mut zugesprochen. Und ich glaube, den braucht ihr besonders auch als kleine Schar hier in diesem Haus. Ist eine ganz besondere Szene. Oft haben sie ihm zugehört und ihn und seine Worte bewundert. Nun aber steht er vor ihnen als der Auferstandene, als der Sieger, als der, dessen Hände Male zeigen von seinem Kreuzestod, als der Allmächtige. Und da können sie einfach gar nicht anders, als sich niederzuwerfen. Und wir merken so richtig, eine Ära geht zu Ende. Der Herr Jesus hat seinen Auftrag erfüllt. Und jetzt sind sie hier mit ihm noch einmal auf einem Berg, der uns nicht näher benannt wird. Aber in dieser hellen Szene, die Matthäus am Ende seines Evangeliums beschreibt, gibt es leider auch zwei Schatten. Und die wollen wir uns zunächst mal anschauen. Ich habe sie hier auf der Folie gelb unterlegt. Da ist die Rede von 11 Jüngern. Hatte der Herr Jesus nicht 12? Ja, einer ist nicht mehr dabei, Judas. Er hatte die gleichen Chancen. Er hat dieselben Erlebnisse gehabt wie die anderen. Er hat dieselben Reden gehört. Und doch verlief sein Leben ganz anders. Schade. Ich glaube, das gilt bis heute. Es ist schade, wenn Einzelne aussteigen und die Gelegenheiten, die der Herr Jesus bietet, nicht mehr nutzen. Vielleicht brauchst du auch persönlich heute den Zuruf, bleib dabei. Wer an Jesus bleibt, wird nicht enttäuscht, sondern am Ende reich beschenkt. Das heißt nicht, dass immer alles glatt läuft, keineswegs. Die 11 haben schwere Stunden hinter sich. Und die 11 werden noch schwerere Stunden hinter sich haben, wenn sie die Botschaft vom Auferstandenen verkündigen. Ich denke, fast alle von diesen 11, außer Johannes, dem altgewordenen Apostel, sind eines grausamen Märtyrertodes gestorben, nur weil sie den auferstandenen Christus verkündigten. Also es läuft keineswegs alles glatt, aber es macht immer reich und ist immer was Schönes und Besonderes, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Judas ist ausgestiegen, die 11 machen hier eine besondere Erfahrung. Und der zweite Schatten, einige aber zweifelten. Sie sind sich immer noch unsicher. Ist er wirklich auferstanden? Ist es wirklich unser Herr vor wenigen Tagen noch gekreuzigt? Also letztlich geht es auch hier um die Auferstehung, ein Ereignis, das ja einmalig in der Weltgeschichte ist. Und ich bin manchmal sehr traurig, wenn ich mich mit Aussagen beschäftige, die Menschen über die Auferstehung machen, die Theologen, die sie eigentlich am ehesten als ein wahres Ereignis verkündigen müssten, stellen sie in Frage. Und wir merken immer wieder, wir sind nicht nur das Land der Reformation, sondern wir haben auch das Land der Bibelkritik vor uns. Ich habe in IDEA, hat INSA, das Marktforschungsinstitut, eine Umfrage gestartet. Jesus ist leibhaftig auferstanden. Das glauben nur noch 19% der befragten Bürger. Bei den Kirchenzugehörigen sind es immerhin 28. Und jetzt kommt der Hammer. Angeblich 49% der Freikirchler. Das hört sich jetzt vielleicht viel an im Vergleich zu den normalen Bürgern. Aber überleg mal, das würde doch bedeuten, dass jeder zweite Freikirchler nicht an die Tatsache der leibhaftigen Auferstehung Jesu glaubt. Das ist schon erschreckend. Und ich habe mich nochmal gefragt, woran liegt das? Und da bin ich mal auf die Homepage der EKD gegangen und da lese ich, die Auferstehung der Toten gehört zur christlichen Vorstellungswelt. Das Bekenntnis zur Auferstehung Jesu wolle keinen historischen Sachverhalt feststellen. Es sei für die ersten Christinnen und Christen darum gegangen, zwei Erfahrungen miteinander zu verbinden, die Erfahrung des Todes und die Erfahrung des Lebens. Sie hätten nicht anders gekonnt, als zu folgern, dass Jesus auferstanden war. Also da merken wir schon, warum so wenige in unserem Land an diese herrliche Tatsache glauben. Aber hier lesen wir nun, einige aber zweifelten. Und dieser kurze Hinweis macht eben deutlich, dass die Jünger die Auferstehung nicht erfunden haben, sondern es war ein Ereignis, mit dem sie erst mal fertig werden mussten. Denn das war ja etwas Außergewöhnliches. Versetzt sich mal in ihre Lage. Und es spricht eigentlich sehr für sie und auch für die Berichterstatter, also hier für Matthäus, dass sie diese Einwände nicht einfach schweigend übergehen, sondern ehrlich die Empfindungen berichten. Nun, heute wissen wir, dass die Auferstehung eine der bestbewiesensten historischen Tatsachen ist. Das wäre aber ein separates Thema. Ich glaube, bei meinen letzten Bibeltagen haben wir uns mal einen Abend damit beschäftigt. Übrigens, für mich ist neben den vielen historischen Berichten und der paulinischen Beweisführung in 1. Korinther 15, das ist ja eigentlich das Kapitel, wo Paulus alles aus dem Register zieht, was die Auferstehung beweist. Aber für mich ist eine der stärksten Beweise für die Tatsache der Auferstehung, dass aus ängstlichen Männern, 11 hier auf dem Berg, mutige Bekenner wurden, die fast alle, wie ich schon sagte, eines grausamen Märtyrertodes gestorben sind, nur weil sie den auferstandenen Christus verkündigt haben. Und stell dir jetzt mal vor, Jesus wäre wirklich nicht auferstanden. Dann hätten die Jünger schlussfolgern müssen, der Mann hat uns betrogen. Denn Jesus hat vor seinem Tod, wir finden das mindestens dreimal in den Evangelien, die sogenannten Leidensankündigungen, was hat er gesagt? Ich gehe hin nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben. Und dann hat er sogar seinen Tag der Auferstehung terminiert und hat gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätten die Jünger anschließend sagen müssen, der Mann hat uns betrogen. Wir haben alles gegeben, wir sind ihm nachgefolgt. Aber was hat er uns denn da erzählt? Also nur die Tatsache der Auferstehung macht oder gibt uns Verständnis dafür, dass diese Männer mutig in den Tod gingen, weil sie Jesus verkündigten. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, für Mohammed sind Menschen auch bereit, in den Tod zu gehen. Es gibt viele religiöse Fanatiker. Aber eins müssen wir immer bedenken, Mohammed hat nie verkündigt vor seinem Tod, dass er auferstehen würde. Zum Grab Mohammeds pilgern heute Tausende. Mohammed ist tot, das wissen die Muslime. Er hat das also nie vorher gesagt, aber bei Jesus ist das ja eine ganz andere Nummer. Und deshalb, Jesus lebt, das ist unsere Botschaft. Und jetzt folgen seine letzten Worte. Und diese letzten Worte, die wir hier in Matthäus 28 lesen, die sind mir persönlich sehr wichtig geworden, weil letzte Worte gleichen ja einem Testament. Und hier sehen wir uns jetzt mal diese letzten Worte an. Das Erste, was Jesus sagt in Vers 18, mir ist alle, ich betone das bewusst, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also sein Testament beginnt damit, mir ist alle Macht gegeben. Er kann tatsächlich alles. Und deshalb habe ich auch als Unterthema gewählt, Gottes Macht macht alles möglich. Er hat Vollmacht. Und die Tatsache, dass unser Herr alles kann und Vollmacht hat, zieht sich wie ein roter Faden durch die Evangelienberichte. Denk an Matthäus 8, nach der Sturmstillung. Was für einer ist dieser, dass auch die Winde ihm gehorchen? Matthäus 9, die Heilung eines Gelähmten. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Als aber die Volksmänner es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht gegeben hat. Also wir merken, ein Wort Jesu reicht aus. Sein Befehl verändert. Und das gilt bis heute. Gottes Macht macht alles möglich. Und gewiss haben wir persönlich auch solche Erfahrungen gemacht. Ich denke das immer, wenn ich so an manche Evangelisationen denke. Ich bin jetzt seit 1979 unterwegs. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte meine erste große 12-tägige Zeltarbeit in Gladenbach. Das ist ja nicht allzu weit weg. 1989. Und in der Zeit war meine Frau so krank. Sie war in der Klinik, die Kinder verteilt und ich morgens im Büro, abends dann ins Zelt gefahren nach Gladenbach und gepredigt. 12 Abende, also 1989 war ich ja noch ein bisschen jünger als heute, das ist nachvollziehbar. Ne? Und dann bist du als junger Evangelist da im Zelt und hab nicht eine Aussprache gehabt. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich an dem Sonntagabend nach Hause fuhr, als die Zeltevangelisation zu Ende war. Ich habe im Auto geschrien zu Gott und habe gesagt, ist das meine Aufgabe, Menschen das Evangelium zu sagen? Nicht eine Bekehrung. Und die Gemeinde hatte natürlich gewisse Erwartungen, junger Evangelist. Und da muss ich doch was tun, oder? Und das ist ja oft so. Man kommt dann nach Hause in die eigene Gemeinde. Wie viele haben sich denn bekehrt? Und man will sofort Zahlen hören und sehen. Und ich habe gelernt in meinen Dienstjahren, wir arbeiten nicht zahlenorientiert. Wir arbeiten auch nicht erfolgsorientiert. Wir arbeiten einzig und allein verheißungsorientiert und wortorientiert. Denn eins habe ich dann erlebt. Ein paar Wochen später lag in Dillenburg in meinem Büro ein Brief auf meinem Schreibtisch. Und da schrieb mir ein junger Mann, er habe sich an dem Abend im Zelt bekehrt und sich inzwischen einer Freikirche im Hinterland angeschlossen. Da jubelte mein Herz. Was Ähnliches habe ich später erlebt in den 90er Jahren. Ich hatte eine Zeltevangelisation in Hechingen, das ist ziemlich weit weg von hier, also südlich von Stuttgart. Und ich wurde später nochmal, einige Jahre nach dieser Zeltevangelisation, eingeladen, von einer Schule in der Aula einer Schule einen Erziehungsvortrag zu halten. Und ich bin für einen Vortrag an dem Tag darunter gefahren. Das waren ungefähr 700 Kilometer hin und zurück. Und ich habe auch gedacht, du bist verrückt, du fährst hier für einen Vortrag so eine Strecke. Und am nächsten Morgen musste ich zur Bibelschule Brake, das ist genau die entgegengesetzte Richtung, um unser Unterrichtsmaterial mit Kindern die Bibel entdecken vorzustellen. Nun, ich hatte meinen Vortrag in der Aula gehalten. Anschließend kommt eine Dame zu mir und sagt, ich bin eigentlich gar nicht wegen Ihres Themas gekommen. Ich wollte Sie persönlich mal kennenlernen. Ich sage, wieso? Ja, Sie waren doch vor einigen Jahren hier im Zelt. Und ich war nie im Zelt, aber ich habe mir anschließend die Kassetten, also was Kassetten sind, wisst ihr noch, ja, da mit so diese Bänder, diese konnte man so schön auseinanderziehen. Also ich habe mir die 12 Kassetten angehört und nach der 12. habe ich mich für Jesus entschieden und das wollte ich Ihnen heute Abend sagen. Und da habe ich gemerkt, wir arbeiten verheißungsorientiert und nicht erfolgs- oder zahlenorientiert und das darf uns Mut machen. Dem Herrn Jesus ist wirklich alles möglich. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und hier sehen wir schon, diese Macht geht vom Himmel aus. Wer im Himmel alle Macht hat, hat sie ja erst recht auf dieser Erde. Unsere Erde ist ja nur ein Winzling im Universum. Und wenn er im Himmel alle Macht hat, das heißt aber auch, Vollmacht kommt immer von oben. Und vom Himmel aus hast du auch den Überblick. Das merkt man ja auch, wenn man auf einem Berg steht, wenn man etwas erhöht steht, hat man einen anderen Überblick. Wir fragen uns natürlich, wie zeigt sich Gottes Macht? Wo ist und bleibt Gottes Eingreifen in so gottlosen kriegerischen Zeiten? Jetzt in Israel, im Iran, in der Ukraine, in Russland. Und das sind ja nur die Kriegsgebiete, die ständig in den Nachrichten sind. Das geht ja noch ganz anders ab in Afrika und in Asien, in vielen Ländern, wo Krieg herrscht und Uneinigkeit. Und wir merken, die Gottlosigkeit nimmt zu, die Ratlosigkeit nimmt zu, auch in unserem Land. Aber warum greift Gott nicht ein? Was tut Gott? Nun, an der Stelle wird mir immer wieder wichtig, Gott handelt einfach anders. Er lässt zu, dass sich die satanische Weltmacht austobt. Das lässt er bewusst zu. Und irgendwann macht Gott aus dem Minus ein dickes Plus. Und das wird am allerdeutlichsten am Kreuz. Das Kreuz war die größte Niederlage des Wanderpredigers von Nazareth. Aber was macht er am Kreuz? Aus dem Minus ein dickes Plus. Und das wird mir immer wieder neu bewusst, gerade wenn man sich mit Israel beschäftigt. Gott schiebt die Figuren der Weltgeschichte. Und Gott kommt zum Ziel. Er hat alle Macht vom Himmel aus auf dieser Erde. Er lässt die Weltmacht gewähren und kommt in seiner Allmacht zum Ziel. Und das wird am deutlichsten am Kreuz von Golgatha. Und deshalb muss auch immer wieder das Kreuz im Zentrum unseres Denkens und der Verkündigung stehen. So, und jetzt werden die Jünger beauftragt, auch das gehört zu seinem Testament. Was sagt der Herr zu ihnen, nachdem er gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben? Macht alle Nationen zu Jüngern. Geht hin und macht zu Jüngern. Hier geht es also um die Zielgruppe. Jesus kam zunächst für sein Volk Israel, aber nun gilt die Nachricht allen Menschen. Gottes Macht macht Jünger aus allen Nationen. Und wir merken, die Völker sind so unterschiedlich, die Menschen so verschieden. Und doch gilt die Botschaft allen Menschen aller Zeiten, aller Welt. Das wurde mir mal so deutlich, als ich mich mit dem Kolosserbrief beschäftigte. Kolosser 1 in den Versen 6 und Vers 23, da betont Paulus, wie es in der ganzen Welt ist. Oder er sagt an der anderen Stelle, in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel wird diese Botschaft gepredigt. Hier sehen wir etwas von der universalen Gültigkeit des Evangeliums. Und das ist eben etwas Besonderes. Egal, wo es Menschen hören, egal aus welcher Kultur sie kommen, die Predigt des Evangeliums und die Annahme dieser guten Nachricht macht aus Menschen Jünger. Das ist das Geniale. Und damit ist das Evangelium wirklich eine besondere, eine ganz besondere, eine ganz, ganz besondere Botschaft. Das ist die Botschaft des Himmels. Und die ist so ganz anders als die Religionen dieser Welt. Das habe ich neulich in Fulda erlebt. Ich hatte dort zwei Evangelisationen in zwei verschiedenen Gemeinden. Und an einem Abend stehe ich am Büchertisch, ich habe ja da hinten auch wieder einen kleinen Büchertisch aufgebaut, und der Büchertisch ist für mich immer so ein Meeting Point, da kann man sich anschließend schön unterhalten. Und dann steht an diesem großen, der war natürlich wesentlich größer als hier, war eine riesige Gemeinde mit 600 Mitgliedern, und an diesem großen Büchertisch sah ich auf einmal einen jungen Muslim stehen. Habe ich ihn angesprochen, ich sage, wie kommen Sie hierher? Sagt er sofort, ich bin Christ. Oh, ich sage, das ist aber interessant. Wie ist es denn gekommen, dass, wir haben uns dann geduzt, dass du Christ geworden bist? Ja, sagt er, ich habe als Muslim mal den Koran gelesen. Und dann kam ich an Sure 9, die ist ja überschrieben, die Weiber. Und da las ich doch tatsächlich, dass ich, wenn meine Frau mir nicht gehorcht, soll ich sie nehmen, ins Schlafgemach sperren und schlagen. Und da hat er sich gefragt, kann das denn die Antwort meines Gottes sein, wie ich mit meiner Frau umgehen soll, wenn sie nicht das tut, was ich will? Da hat er den Koran mal ganz gelesen und hat viele Stellen gefunden, die ihn zweifeln ließen, ob das denn richtig sein kann. Und dann hat er das Neue Testament gelesen und hat gemerkt, wie Jesus reagiert und wie gut Jesus ist. Dann hat er sich bekehrt. Und dann sagte er mir, weißt du, die meisten Muslime haben noch nie den Koran gelesen. Bestätigt doch meine Erfahrung. In den 80er Jahren haben wir ja mit der Zeltmission, wir haben so alte Busse umgebaut und sind in die Großstädte gefahren. Und gerade, ich war viel im Ruhrgebiet, damals mit Hermann Fürstenberger, vielleicht kennen den einige. Und wir haben immer einen Koran dabei gehabt und auch ein kleines türkisches Wörterbuch. Und wenn dann junge Muslime in den Bus kamen, haben wir ihnen mal so ein paar Verse vorgelesen. Die konnten damit gar nichts anfangen und sagten spontan, da müssen wir zum Hodscha gehen, also zu dem Oberpriester. Und die kamen auch nie mehr im Bus. Der Hodscha hat ihnen das gewiss verboten. Und da habe ich gemerkt, die haben wirklich nicht gelesen. Aber das trifft ja auch auf die sogenannten Christen zu. Es gab ja im Jahr der Bibel immer wieder Umfragen, wie die Deutschen mit der Bibel umgehen. Und 80%, lass das mal auf der Zunge zergehen, 80% der Deutschen lesen nie in der Bibel. Und das ist das große Problem. Man erlaubt sich zwar ein Urteil über die Bibel, aber man liest nicht in der Bibel. Und von daher sollte uns das auch neu animieren, dass wir die Evangelien, die Bibel, das Neue Testament, auch das Alte Testament lesen, lesen und nochmals lesen. Nun, und gerade im Zusammenhang mit bekehrten Muslimen wird auch der zweite Teil dieses Missionsbefehls enorm wichtig. Was sagt der Herr? Macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie. Wir wissen, wenn sich ein Muslim taufen lässt, dann hat das Auswirkungen. Also der kann sagen, ich habe mich bekehrt, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber wenn er sich taufen lässt, muss er damit rechnen, dass er aus der Sippe ausgestoßen wird bis hin zum Tod. Und da las ich eine Begebenheit, die mich sehr angesprochen hat. Nach seiner Bekehrung will sich ein Muslim taufen lassen. Und da ihm die Taufe ein öffentliches Bekenntnis zu Christus mit weitreichenden Folgen für jeden Muslim ist, wie ich schon sagte, Ausschluss aus der Sippe bis hin zum Tod, meinte der Geistliche, der ihn taufen sollte, dass er damit doch noch ein bisschen warten könne, um diesen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Daraufhin sagt der neubekehrte Muslim, und darüber denk jetzt mal nach, ich glaube, Sie sind Jesus noch nie wirklich begegnet. Vielleicht macht uns das auch nachdenklich. Was würden wir tun, wenn unser öffentliches Bekenntnis solche schrecklichen Folgen hätte? Nun, nach der Feststellung, mir ist gegeben alle Macht, kommt der Befehl, geht hin und macht zu Jüngern. Also zunächst gehen wir, die Jünger, zu Jesus. Wir suchen die Gemeinschaft mit ihm. Und dann schickt er aus dieser Gemeinschaft heraus zu den Menschen. Dann sendet er aus. Und das ist nach wie vor unser Auftrag, ihr Lieben, dass wir uns in Bewegung setzen, dass wir auf Menschen zugehen. Und diese Erfahrung, die habe ich ganz stark gemacht. Wir leben jetzt fast 40 Jahre in Steinbach, schönste Dorf Hessens, wenn ihr mal über die Grenze kommen wollt. Ein Sackdorf mit 900 Einwohnern. Und ich habe gemerkt, wir müssen einfach auf die Menschen zugehen. Ich gehe an so viele Punkte, wo sich die Leute treffen, um einfach mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Gestern war ich auf einer riesigen Hochzeit in Dillbrecht. Da waren die meisten Menschen gewiss keine bekehrten Menschen. Aber es war so interessant, den einen oder anderen zu sprechen und einfach mit Leuten Kontakt zu pflegen. Und dann hörst du, ja, irgendwie kennt man mich dann und man kann sich unterhalten über den Glauben. Wir müssen uns in Bewegung setzen. Ich weiß noch, wie wir sind ja nun ein bekanntes Fußballdorf geworden, das einzige Dorf in Deutschland, was weniger als 1000 Einwohner hat und in der Bundesliga spielt, also in der vierten Bundesliga, das gibt es ja sonst nicht. Und ich weiß noch, als damals, wir haben ja jedes Jahr, 7 Jahre hintereinander sind wir aufgestiegen. Und dann ging ich zur Einweihung unseres neuen Kunstrasenplatzes damals in Steinbach. Heute spielen wir ja in Haiger um Haarwasen. Und ich bin da hingegangen, habe auch ein kurzes Grußwort für die Gemeinden gesagt. Und anschließend setzte ich mich neben einen älteren Herrn, der ist bestimmt 20 Jahre älter als ich. Und wir aßen eine Pommes und tranken ein Bier. Und dann sagte er auf einmal zu mir da im Festzelt, schön, dass du heute mal neben mir sitzt. Jetzt kann ich dir doch mal eine Frage stellen. Wer kommt in den Himmel? Die Leute, die zu euch in die Versammlung gehen oder die bei uns in die Kirche gehen? Da haben wir uns an dem Fest mindestens mal 20 Minuten über den Himmel unterhalten. Und da habe ich gemerkt, wir müssen auf Menschen zugehen. Nicht warten, bis sie zu uns kommen, sondern persönliche Kontakte pflegen. Und je mehr persönliche Kontakte man pflegt, dann hast du auch eine Chance, wenn da mal eine besondere Veranstaltung in der Gemeinde ist, dass sie dann auch kommen. Also unser Engagement im Dorf, oder ich habe mich auch in der Schule sehr stark engagiert als Elternbeirat, die werden nicht alle unsere Ansichten teilen. Das ist ganz klar. Dafür sind wir Himmelsbürger und haben einfach andere Schwerpunkte und Maßstäbe. Aber eins habe ich gemerkt, sie werden unser Engagement respektieren und wertschätzen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren ja Schulelternbeirat an der Johann-Texer-Schule und musste morgens schon mal mit dem Schulleiter sprechen, wenn er irgendwie rief er mich an, Herr Jäger, können Sie nicht mal vor der Firma eben bei mir vorbeikommen, wir haben ein Problem in der Klasse, hier und da und so weiter. Und dann sagte er eines Morgens, als ich bei ihm ins Zimmer kam, sagte er, ich muss Ihnen heute mal was sagen. Ich bin so dankbar für die Kinder aus ihren christlichen Familien. Und es war kein bekehrter Mann, ganz im Gegenteil. Und da habe ich gemerkt, sie schätzen unser Engagement. Sie werden nicht alle Ansichten teilen. Und deshalb geh auf Menschen zu. Nun, wir können keine Jünger machen, er macht. Aber wir müssen gehen, uns in Bewegung setzen. Das ist eben die Bewegung des Evangeliums, dass wir auf Menschen zugehen. Was sollen wir ihnen sagen? Rede vom Kreuz, rede vom Herrn Jesus. Nun, ich habe heute den Eindruck, dass das auch in der Christenheit immer weniger getan wird und immer weniger diese Botschaft vom Kreuz gesagt wird, dass man die Sühnetheologie, wie man so schön sagt, in Frage stellt und davon gar nicht mehr reden will. Und ich habe den Eindruck, dass unser Herr Jesus heute nicht buchstäblich mit einem Kuss verraten wird, sondern mit einer Neuinterpretation seiner Botschaft. Der heutige Judaskuss ist die Umdeutung des Evangeliums. Und so kommt der Herr in seinem Testament eben auch auf den Inhalt zu sprechen und lehrt sie, alles zu bewahren. Gottes Macht zeigt sich in seinem Wort. Und sein Wort ist der Hammer, der Felsen zerschlägt. Und was mich so traurig macht, heute macht uns mehr denn je die alte Frage der Schlange zu schaffen, sollte Gott gesagt haben. Und ich sagte ja schon, es ist traurig, dass Deutschland nicht nur das Land der Reformation, sondern auch der Bibelkritik ist. Und die Bibelkritik, die macht einfach nicht Halt. Sie kommt immer wieder in einem anderen Gewand. Sie macht Gott klein und den Menschen groß. Und die heutige Art der Bibelkritik zeigt sich vor allen Dingen in ethischen Fragen. Ich gebe euch mal den Tipp. Es ist ja in diesem Jahr der zweite Band der transformativen Ethik erschienen von Thorsten Dietz und Tobias Feix. Transformative Ethik, Wege zur Liebe, eine Sexualethik zum Selberdenken, so heißt das Buch. Und geht mal auf die Homepage von Ulrich Pazzani, Netzwerk Bibel, und lest mal, was er dazu schreibt. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber wir merken, dass die Selbstbestimmung des Menschen eigentlich so das Grunddogma geworden ist für sexuelles Verhalten. Die wichtigste ethische Maßstab ist einfach nur noch die Einvernehmlichkeit. Und wenn das gewährleistet ist, dann kann auch Polyamonie und wird positiv bewertet und du kannst einfach machen, was du mit deinem Partner einvernehmlich, was dir gefällt. Und da fällt mir einfach nichts mehr ein. Der Herr Jesus sagt hier, auf dem Berg lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und Gottes Wort ist zutreffend, zeitlos und absolut zuverlässig. Und der Jesus, der Sohn Gottes, sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und für den Herrn Jesus selbst war ja die absolute Autorität des Wortes Gottes alternativlos. Ich finde immer diese erste dramatische Szene im Matthäus-Evangelium, Matthäus 4, wo der Herr Jesus vom Feind versucht wird. Und dann, was antwortet er immer wieder? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und wenn die Pharisäer seine Worte hinterfragten, reagierte er immer wieder mit dem Hinweis, habt ihr nicht gelesen, habt ihr nicht gelesen. Und das Interessante ist ja, dass er gerade Texte, die in der Bibelkritik so massiv angegriffen werden im Alten Testament, das sind vor allen Dingen die ersten 11 Kapitel der Genesis, also des ersten Buches Moses, die werden in Frage gestellt. Und dann aber auch so Berichte wie Jona. Da haben wir hier ein nettes kleines Mädchen sitzen. Welche Schule gehst du? In welchem Schuljahr gehst du? Erste Klasse. Okay. Ich erzähle dir jetzt mal von der Ina aus der dritten Klasse. Der Religionslehrer war geprägt von der historisch-kritischen Theologie. Das kann dir dein Papa mal erklären, was das bedeutet. Also der stellte in Frage und hat gesagt, die Jona-Geschichte ist nie wirklich passiert. Das erzählen sich die Juden, dass der Mann von einem Fisch verschluckt wurde und dann wieder ausgespuckt wurde, aber das ist nie passiert. Nun, der kleinen Ina wurde das irgendwann zu bunt und dann sagt sie zu ihrem Lehrer, ich werde Jona fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe. Der Lehrer reagiert ganz spontan. Und was ist, wenn Jona in der Hölle sitzt? Ina, ganz spontan, dann fragst du ihn eben. Also wir merken, wenn wir an irgendeiner Stelle die Bibel hinterfragen, wird sie uns hinterfragen. Und der Schriftsteller Mark Twain hat das mal so schön gesagt, nicht die Stellen beunruhigen mich, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Und das reicht aus, um zu wissen, wer der Mensch ist, wer Gott ist, um ein intaktes Verhältnis zu Gott zu bekommen. Deshalb, der Herr Jesus sagt immer wieder, habt ihr nicht gelesen. Und er nimmt ja gerade die Jona-Geschichte und bezieht sie auf sein Sterben und Auferstehen. Ist das nicht interessant? Die Begebenheit, die so in Frage gestellt wird von der historisch-kritischen Theologie, die nimmt der Herr Jesus, um zu sagen, so wie Jona, so werde ich. Also es geht immer wieder, habt ihr nicht gelesen. Er sagt auch nicht, habt ihr nicht erlebt oder habt ihr nicht gespürt. Oder seht ihr nicht, wie sich die Welt verändert? Also muss ich doch mein Wort auch verändern. Es geht also bei unseren Entscheidungen nicht um unser Bauchgefühl. Es geht nicht um Mehrheiten, sondern es geht immer darum, was geschrieben steht. Und das wird natürlich immer schwieriger, das aufrechtzuerhalten. Und wisst ihr, was mich mal sehr angesprochen hat? Das ist das Buch von Francis Schaeffer, was 1984 erschien, 1988 ins Deutsche übersetzt wurde. Und das hatte den Titel »Die große Anpassung«. Und dieser Schweizer Apologet zeigt auf, dass die Bibelfrage die Wasserscheide für den weiteren Weg der Evangelikalen bleibt. Und dann beschreibt Francis Schaeffer in diesem Buch, wie große Anpassung geschieht. Also man beobachtet, wie die Menschen um uns herum lesen tun ja die wenigsten. Und dann fängt man zunächst mal an, in der christlichen Blase Fragen zu stellen, die auf dem basieren, was die Welt um uns herum gerade denkt, schreibt, in den Nachrichten sagt und so weiter. Und dann schaut man mal in die Theologie und in die Wissenschaft und das macht man so lange, bis die Lehre der Bibel voll dem unterworfen ist, was die Welt gerade denkt. Das beschreibt Francis Schaeffer schon Ende der 80er Jahre in seinem Buch »Die große Anpassung«. Wir bewahren, was unser Herr geboten hat. Und wir lehren alles, nicht nur die angenehmen Aussagen der Bibel, sondern auch die unangenehmen. Und dabei fragen wir nicht, was ankommt, sondern wir sagen, worauf es ankommt. Und wir fragen auch nicht ständig, was in ist, sondern wir sagen, was dran ist. Nur nachdem der Herr Jesus testamentarisch weitergegeben hat, seine Autorität, die Zielgruppen und den Inhalt, kommt er zum Schluss auf die Zeit, für die diese Aussagen und sein Auftrag gilt. Und damit haben wir das vierte Alle. Ich bin bei euch alle Tage. Hier geht es um den Zeitrahmen. Bis zur Vollendung des Zeitalters, also bis die irdische Geschichte beendet ist und Gottes Herrschaft sichtbar wird. Interessant ist, dass der erste und der vierte Punkt seines Testamentes Zusagen sind, Verheißungen. Und die beiden Punkte in der Mitte sind Aufforderungen an dich und mich. Geht hin, macht zu Jüngern und lehrt sie, alles zu bewahren. Nun, Gottes Möglichkeiten sind nie zu Ende. Die Ressourcen dieser Erde werden zwar weniger, aber Gottes Quelle versiegt nie. Ich bin bei euch. Das ist der Herr. Das ist der Auferstandene. Das ist der Sieger von Golgatha, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Jesus ist da. Er ist unsere Zuversicht. Das Ufer ist in Sicht. Und wenn er uns sagt, lasst uns gemeinsam über das Weltenmeer fahren, um Menschen zu gewinnen, dann wird das Boot nicht untergehen. Dann wird er uns ans Ziel bringen. Er hat ja nicht gesagt, wir fahren mal auf die Mitte des Sees und dann gehen wir gemeinsam unter. So wie die Jünger das hier und da befürchtet hatten, als der Sturm dann losging und der Jesus hinten im Boot lag und schlief. Nein, ich bin bei euch und er bringt zum Ziel. In dem Zusammenhang musste ich auch an eine andere Matthäusstelle denken, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Jesus ja, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das sagt derselbe Herr, der auch hier sagt, ich bin bei euch. Und dann sagt er, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wir haben Zukunft, weil er unsere Zukunft ist. Ich lasse jetzt eine neuere Umfrage unter, die ist unter der Generation Z gemacht worden. Und die jungen Menschen, 90% dieser jungen Menschen machen sich Sorgen über die Zukunft. Sie sind total verunsichert, sie fühlen sich einsam, psychisch überlastet, Angstzustände. Und sie merken vor allen Dingen, dass persönliche Beziehungen zu kurz kommen. 95% benutzen ja ihr Smartphone durchschnittlich 7 Stunden pro Tag. Wir reden zwar von einer Kommunikationsgesellschaft, aber es sind keine persönlichen Beziehungen mehr da. Und das bringt Angst und Sorgen mit sich. Nun, Jesu Macht geht nicht zu Ende. Aber wir haben nur eine begrenzte Zeit, seinen Auftrag zu erfüllen. Und deshalb lohnt es sich, ganz bewusst über diese vier Punkte nochmal nachzudenken. Und gleichzeitig sagt er ja hier, bis zur Vollendung des Zeitalters, dann werden auch die Schwierigkeiten und die Probleme auf dem Weg zum Ziel aufhören. Also, wir haben viermal alles heute Morgen. Alle Macht macht uns etwas deutlich oder fordert uns auf in die Abhängigkeit, ihm bewusst zu vertrauen. Im Stillsein und Vertrauen liegt unsere Stärke. Das finden wir ja immer wieder auch schon im Alten Testament und das wollen wir tun. Alle Nationen, unser Auftrag, die Zielgruppe sind alle Menschen. Alles zu bewahren, sein Wort ist unser Fundament und Inhalt unserer Botschaft und alle Tage unsere lebendige Hoffnung, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Ihr Lieben, das sind die herrlichen Aussichten von der Bergspitze. Amen. Stehen wir auf zu einem Gebet, soweit es möglich ist. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken für diese testamentarischen Sätze, die du am Ende des Evangeliums hinterlassen hast. Herzlichen Dank, dass wir wissen dürfen, dass dir alles möglich ist und dass du alle Macht hast und dass du bei uns bist alle Tage. Und diese Zeit wollen wir gerne nutzen, um das zu tun, was du uns geboten hast, deine gute Botschaft zu verkündigen, im persönlichen Gespräch Menschen aufzusuchen. Und dazu schenke uns Gnade, auch in dieser neuen Woche, die jetzt vor uns liegt. Danke, dass du uns so viel Ermutigung schenkst und dass du uns sicher ans Ziel bringst. Und Herr, wir freuen uns, wenn wir dich dann sehen werden, wie du wirklich bist. Herr Jesus, komme bald. Amen.